Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Und damit heiße ich euch offiziell willkommen zur Serie in der Serie, wenn man so will, zur Streifendienst-Wahlarena. Wir haben es bereits in der vergangenen Woche angekündigt, als Michael Preetz unser Gast war. Wir werden uns ab jetzt auf die verschiedenen Vorstandsteams konzentrieren, die am 23. Juli das Hohe Amt gerne bekleiden würden nach der Abstimmung in der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Und wir legen heute los mit dem Vorstandsteam MSV Zukunft rund um Thomas Maaßen. Thomas Maaßen ist heute auch unser Gast. Hallo Thomas.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Und undenkbar, so eine Wahlarena alleine zu stemmen. Deshalb, Tim, natürlich hast auch du dich in die politischen Gefilde mit mir begeben. Und es wird ein sehr, sehr politischer Saisonausklang für Streifendienst 1902. Denn es steht diese richtungsweisende Vorstandswahl an. Und man kann sagen, wer vorher behauptet hat, da würde sich ja eh keiner finden, der wurde jetzt schon Lügen gestraft, denn neben dem Team rund um Thomas Maaßen, das wir heute vorstellen werden, gibt es auch bereits ein weiteres Team, das aus dem, ja man kann sagen, Schatten getreten ist, das den Namen trägt Zebras.wir.zusammen!, auch das wird noch ein Thema sein, und zwar in der nächsten Woche. Heute soll es allerdings um das Team MSV Zukunft gehen. Und wir sind echt nicht kalt, was das Gespräch angeht, muss man sagen. Tim, wir sitzen heute im Intercity Hotel am Hauptbahnhof. Erläuter mal bitte den Grund, warum wir hier mit Thomas heute sitzen.
Warum heute und nicht vor ein paar Wochen? Oder wie meinst du?
Da können wir gleich natürlich auch nochmal drüber reden. Ich glaube, die Geschichte ist bekannt. Aber heute hat sich das Team Maaßen, nachdem es beim ersten Versuch nicht geklappt hat, dann hier offiziell vorgestellt.
Genau. Und wir haben dann auf jeden Fall jetzt vier Leute, die sich uns vorgestellt haben. Vier Mitglieder. Einmal natürlich Thomas Maaßen, der jetzt hier in unserer Mitte sitzt. Dann haben wir Kai-Uwe Otto, Geschäftsführer Papa Recycling. Andreas Tappe, Geschäftsführer von Vita Gesundheit. Und der vierte im Bunde ist Jörg Dahms, der ist Geschäftsführer der Triopt GmbH. Und diese vier Leute schicken sich jetzt also an, die Geschicke des MSV in Zukunft zu leiten.
Und man muss sagen, Thomas, es hat hier vorab im Intercity, wir machen das nicht, weil du hier ein Dauerzimmer belegt hast oder so, es hat hier vorab ein offizielles Pressegespräch dann gegeben. Es waren die Kollegen vom Stadtfernsehen von Studio 47 da, Dirk Retzler von der NRZ. Das war also euer, und Reviersport, ein Kollege von Reviersport war auch da, das war also euer Schritt, sozusagen euer endgültiger Schritt dann in die Öffentlichkeit. Thomas, vielleicht vorab, erzähl mal was zu dir und erzähl uns vielleicht auch mal einen Schwank zu dem Gespräch, was wir hier gerade geführt haben. Was war dein Eindruck?
Also zunächst einmal zu mir. Ich bin seit Urzeiten MSV-Fan, bin in Weinheimer-Ort groß geworden. Wir haben ja eine gewisse gemeinsame Vergangenheit.
Das stimmt tatsächlich. Ja. Das muss man erläutern. In einer Kirchengemeinde in Duisburg, St. Petrus Canisius, dort gibt es eine kleine Bar, den Raum 3, und mit einem zeitlich sind wir da schon versetzt unterwegs, aber wir haben da beide unsere Biere im Laufe der Zeit getrunken.
So ist das, so nicht nur eins.
Das ist ja cool, okay.
Nein, aber wie gesagt, ich bin in meinem Ort groß geworden, bin seit frühester Jugend, seit ich acht war, regelmäßig ins Stadion gegangen, habe über viele Jahre immer mein Weihnachtsgeschenk von der ganzen Familie, die Dauerkarte gekriegt, war für mich gut, hatte eine Dauerkarte, war für die Familie einfach, brauchte sich keine Gedanken, meine Geschenke zu machen, war also eine klassische Win-Win-Situation.
Ja, und dann gab es gerade natürlich die große Durchlöcherung durch die Presse. Da ging es natürlich erstmal um dein Team auch. Einer deiner Mitstreiter ist Kai-Uwe Otto, Tim hat es gerade schon gesagt, Geschäftsführer bei Papa Recycling. Und auch bei ihm ist es ganz ähnlich, ne? Also im Prinzip ewig schon MSV-Fan, Balljunge an der Westender Straße als Kind gewesen, auch immer noch aktiv bei der GSG Duisburg, also im Duisburger Sport auch verwurzelt. Wie wichtig ist das bei deinem Team, dass deine Jungs auch tatsächlich Aktien beim MSV Duisburg im übertragenen Sinne haben?
Ja, nicht nur beim MSV Duisburg, auch in der Stadt Duisburg. Wir sind alle tief verwurzelt hier in der Stadt. Allen Unrufen zum Trotz finden wir Duisburg eine sehr lebenswerte Stadt. Und ja, der MSV ist ein wichtiger Teil da drin. Und am Ende des Tages ist es uns allen wichtig, dass der MSV jetzt eine positive Wende einleiten kann, um die unsägliche, Entschuldigung, wenn ich dazu sage, vierte Liga-Situation.
Ja, kann man so sagen.
Einfach wieder in eine bessere Zukunft bringt. Ich gebe zu, ich fand die Amateur-Oberliga damals durchaus attraktiv. Das lag aber eher daran, dass ich noch kein eigenes Auto hatte und die Auswärtsspiele fielen eher.
Fahrradliga, ja.
Da kommen wir ja jetzt auch wieder hin. Aber nein, der MSV gehört da nicht hin. Wir haben in vielen Bereichen sind wir erstklassig aufgestellt. Wir haben ein erstklassiges NLZ. Wir haben ein erstklassiges Stadion. Wir haben eine tolle Jugendarbeit, in denen wir fast in allen Jugendgruppen erstklassig, also in der höchstmöglichen Spielklasse spielen. Hm. Und es kann nicht sein, dass wir als Herrenmannschaft da in der vierten Liga sind, sondern da muss der Schritt in Richtung der Erstklassigkeit gehen, auch wenn es bis dahin natürlich ein langer Weg ist. Aber die dritte Liga ist eigentlich auch nicht das Ziel, sondern das Ziel muss sein, sich mindestens in der zweiten Bundesliga wieder zu etablieren.
Zwei weitere Vorstandsmitglieder hätten wir dann noch, die es gerne werden würden. Mit Andreas Tappe, auch einen Jungen aus Meiderich, einen klassischen Meidericher Jung tatsächlich, inzwischen Geschäftsführer seiner eigenen Firma Vita Gesundheit, war bis Ende 2019, haben wir vorhin noch uns extra nachreichen lassen, die Information im Pressegespräch, Athletiktrainer beim MSV Duisburg, also da die klare Zugehörigkeit neu ist und den Namen haben vielleicht einige noch nicht auf dem Schirm, nachdem ihr Uwe Struck und Ralf Rottmann verloren habt in eurem Team, ist jetzt Jörg Dahms dazu gekommen. Und das ist vielleicht so der kleine Ausreißer bei euch im Team, wenn ich dazu sagen darf, Thomas, weil er ist ja kein Duisburger Jung, kein Zebra im eigentlichen Sinne.
Stimmt, er ist Niederrheiner, wobei auch der Niederrhein zum Einzugsgebiet des MSV Duisburgs gehört. Insofern finde ich es gar nicht schlecht, dass wir auch einen echten Niederrheiner dabei haben. Und sein Firmensitz ist ja in Moers und innerhalb des Unternehmens gibt es eine Menge MSV-Fans, hat er uns nochmal bestätigt. Jörg ist jemand, der durchaus verwurzelt ist in verschiedenen Ebenen des Sports, nicht nur im Fußball. Insofern hilft er uns, glaube ich, auch sehr mit seinem Netzwerk, ist auch letztendlich übers Netzwerk mit bei uns vorstellig geworden. Georg Koch war derjenige, der den Kontakt gehabt hat und auch versucht hat, dann letztendlich die Verbindung zu legen. Wir haben uns dann mehrmals mit ihm zusammengesetzt, inhaltlich ausgetauscht und wir finden, dass wir inhaltlich sehr kongruent sind, aber der passt auch als Typ zu uns und das ist uns wichtig, dass wir auch nicht 11 Freunde, sondern 4 Freunde sind, die wirklich zusammenarbeiten, die sich gegenseitig respektieren und die sich auf Augenhöhe begegnen.
Ja. Tim, bevor wir jetzt in den Fragenkatalog einsteigen, den wir vorbereitet haben, wir möchten natürlich, dass es bei dieser Wahlarena, sagen wir mal, gleiche Voraussetzungen für alle gibt. Deshalb haben wir uns ein paar Grundkriterien einfallen lassen. Auf der einen Seite haben wir gesagt, wir werden immer die Person in den Podcast nehmen, die für den Vorstandsvorsitz kandidiert. Aber wir haben uns auch bei den Fragen ausgedacht. Tim, erläutert das gerade nochmal kurz, wie wir es machen in den kommenden
Wochen.
Kann
ich nicht eine Joker-Frage wählen?
Du willst eine? 50-50. Genau, es gibt 50-50 als Antwort. Publikumsjoker ist schwierig. Inzwischen sitzen wir nämlich allein hier im Raum. Aber Tim, hau mal kurz raus. Wir haben ja ein paar standardisierte Fragen uns für diese Wahlarena ausgedacht.
Also es geht uns ja im Prinzip darum, wir schauen ja, wenn ich Namen lese oder höre, dann habe ich natürlich vielleicht, wie du ja auch schon gesagt hast, im Dunstkreis des MSV irgendwie schon das Gefühl, ja, den Namen habe ich schon mal gehört, aber wenn ich jetzt als Fan so drauf gucke, dann sage ich, ja gut, was hilft mir das denn jetzt? Wie ordne ich das ein? Wo würde ich denn mein Kreuzchen machen? Und da geht es dann darum, Fragen zu entwickeln, die jedem irgendwie so auf der Seele brennen. Also erstmal natürlich, das hast du auch gerade so ein bisschen beantwortet, die Verbundenheit zum MSV, warum eigentlich, das hast du auch schon ein bisschen verantwortet, es geht wieder darum, auch wieder an die Fleischtöpfe der großen Ligen zu kommen in Deutschland und dann natürlich, was bedeutet jede einzelne Person, um ein Gewinn für den MSV zu sein? Mhm. Und was bedeutet das, wenn ihr gewählt werdet im Einzelnen? Auch was könnte es sportlich auf dem Platz bedeuten? Und wie, und das hattest du im Vorgespräch ja auch schon angesprochen, wie wird das auch in der Stadt deutlich? Das Bild in der Stadt des MSV, weil wir müssen ja konstatieren, es ist so, dass wir natürlich in Duisburg viele Fußballfans haben, aber wie viele sind MSV-Fans?
Genau, also wir stellen hier in den nächsten Wochen allgemeingültige, offene Fragen erstmal und gehen dann im Detail auf das ein, was die einzelnen Vorstandsteams und so ja vor die Mikrofone werfen, kann man in dem Fall sagen. Und die erste Frage, die man ja eigentlich immer stellen muss, wenn es dieser Tage um den MSV Duisburg geht, dann muss man sagen, Thomas, warum, ich mach's bewusst zugespitzt, warum tut man sich das an?
Ganz einfach, tatsächlich, auch wenn das jetzt sich total oberflächlich anhört, Liebe zum Verein. ich habe mich tatsächlich relativ lange sehr schwer damit getan, meinen Hut in den Ring zu werfen. Weil eigentlich ist mein Fußballgefühl im Stadion ein anderes. Hm. Ich möchte mit den Jungs eintrinken, ich möchte auch mal den Mittelfinger in eine gegnerische Kurve heben können.
Sympathisch.
Das ist mir aber dann leider genommen. Also das Fußballergebnis, auch das Familienergebnis mit meiner Frau wird ein anderes sein. Ich werde mich nicht mehr um meine Kumpels kümmern können, ich werde mich nicht mehr um meine Frau kümmern können, also während des Spiels oder während des Drumrums. Ja. Aber ich bin irgendwann zur festen Überzeugung gekommen, es geht nicht, dass alle meckern, aber keiner den Kopf rausstellt aus dem Schildkrötenpanzer und sagt, ich mach's. Hm. Also habe ich gesagt, okay, jetzt ist gut, wir brauchen eine Änderung, wir brauchen eine Veränderung. Nicht hin zu den Fleischtöpfen, wie du dort gerade so gesagt hast, sondern einfach auch um die Fanseele mal wieder auf ein anderes Fußballniveau zu heben. Deswegen tue ich's. Und deswegen machen auch meine Mitstreiter mit.
Zur Einordnung muss man allerdings sagen, es ist ja jetzt nicht so, als hättest du vorher noch keine Funktion, du warst Verwaltungsrat, wobei wir darüber gleich auch reden müssen, ob dieses Gremium überhaupt richtig betitelt ist, und du warst im Aufsichtsrat. Aber du sagst schon ganz klar, wenn du diese Position Vorstandsvorsitzender hast, dann wird's nochmal eine andere Erfahrung im Stadion. Dann stehst du halt zwangsläufig im Businessbereich im Rampenlicht und wirst natürlich auch, das gehört zur Vorstandstätigkeit, dieses typische Shake Hands und Smalltalk-Business machen müssen, weil es letztendlich ja um Netzwerke geht, weil es letztendlich ja auch um mögliche neue Sponsoren, Investoren geht.
Gemeinsam mit dem Christian Koke wird das sicherlich eine ganz wesentliche Aufgabe sein, dass wir als Vorstand den Verein auch repräsentieren. Und da gehört halt zu, nicht nur übrigens auf der Business-Ebene, sondern auch auf der Fanseite, einfach Sachen zu bewegen und sich präsent zu zeigen. Wir waren vorhin, hast du gefragt, wie wollen wir denn auch präsenter in der Stadt werden?
Da geht's Vorgespräch war das, ja.
Da geht's ja auch um Präsenz. Der MSV wird kaum noch wahrgenommen in Duisburg. Ja. Wir haben eine bescheidene Mitgliederzahl mit 8.400. Wir kommen in der Stadt eigentlich nicht mehr vor. Und das wird auch eine ganz wesentliche Aufgabe unseres Vorstandsteams sein, die Präsenz einfach da wieder darzustellen, auf Veranstaltungen zu gehen, auch als MSV auf Veranstaltungen zu gehen, einfach da zu sein. Wir haben uns vorgenommen, Wochenmärkte abzuklappern. Wir wollen letztendlich Multiplikatoren finden, die auch für uns wieder dafür werben, neue Mitglieder zu finden. Wir haben uns eine sehr ambitiöse, aber ich glaube realistisch machbare Zahl an Mitgliedern vorgenommen, 20.000. in unserer Amtszeit.
Das ist, ich finde das...
Als ich das hörte, war da flogen mir die Ohren weg,
mehr als ambitioniert. Ja, also von 8.000...
Du hast die Augenbrauen gehoben, ich habe es genau gesehen.
Ja, also von 8.000 auf 20.000, das muss man ja mal sagen. Ich finde das nicht nur ambitioniert, das ist ein verdammt dickes Brett zu bohren, und in dem Brett ist dann ja noch die ein oder andere Blechplatte eingebaut, durch die man auch durch muss. Also ich möchte sagen, das ist... Thomas, ich finde, das ist also mehr als ambitioniert.
Also wir haben uns tatsächlich mal mit Mitgliederzahlen verschiedener Vereine beschäftigt. Aus dem geografischen Umfeld jeweils. Mhm. Bielefeld ist weit vor uns, auch prozentual. Ja. Auch übrigens über 2%. Denn wenn wir sehen, Duisburg hat 500.000 Einwohner. Die Region, zu dem das Duisburger Stadion am nächsten liegt, also Dienstlaken, linke Niederrhein Richtung Holland, sprechen wir von 1 Million Einwohner. 2% sind 20.000. Und wenn man durch die Bundesliga-Statistiken Vereine geht, gibt es durchaus, ich spreche jetzt nicht von Schalke, Dortmund und Bayern München, sondern durchaus Vereine Dresden, Arminia Bielefeld, die so bei 3,5-4% in ihrem Einzugsbereich liegen. Also insofern sind die 2% keine völlig unrealistische Zahl. Wir haben da schon ein bisschen Research gemacht und gesagt, was ist denn ein Ziel, natürlich ist das ein ambitiöses Ziel und da müssen wir für arbeiten. Ich gebe ein anderes Beispiel. Wir haben eine große Bevölkerungsgruppe in Duisburg, da kommt der MSV überhaupt nicht vor.
Bitte.
Da ist dann Galatasaray oder Feretbatsche vorne.
Ja.
Die leben aber alle in Duisburg und auch diese Leute können und wollen wir erreichen und geben auch als Sponsoren, aber auch als Mitglieder und Fans, glaube ich, ein Riesenpotenzial.
Also du willst sagen, im Umkehrschluss, hör mal, gerade im Duisburger Norden oder in Hochfeld, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, mit türkischer Migrationsgeschichte, die häufig dann auch einen türkischen Erstligisten, wir haben jetzt bei der Meisterfeier von Galatasaray wieder mitbekommen, es gibt diese Leute, die feiern dann auch ihren Verein. Da willst du sagen, da wurden Potenziale liegen gelassen. Das heißt, da wollt ihr auch wirklich aktiv vor Ort sein, präsent sein. Du hast es gerade gesagt, auf dem Wochenmarkt in Marxloh meinetwegen oder auf dem Hochfelder Markt zu sagen, ey Leute, ihr könnt natürlich euren Verein in der Ferne haben, aber guckt mal hier nebenan, da gibt's auch einen Verein mit Kultur, mit Leidenschaft und Emotionen.
Die sollen ja ihrem Lieblingsverein nicht abschwören. Gibt ja so einen dummen Spruch, du auch gleich 5 Euro ins Phrasenschwein.
Was passiert häufig hier?
Du kannst den Job wechseln, du kannst die Frau wechseln, nie den Verein.
So sieht's aber aus.
Aber ich glaube, man kann auch durchaus Sympathien zu mehreren Vereinen hegen und insbesondere dann, wenn man in einer Stadt lebt, den Heimatverein im Grunde genommen mitführen. Ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial. Und uns ist auch extrem wichtig, dass wir als Vorstand, als MSV, für alle Duisburger da sind. Und wenn wir da einen großen Teil, und das ist nun mal so, unsere Mitbürger mit einem anderen nationalen Hintergrund eine große Prozentzahl in Duisburg stellen. Mhm. Und wenn wir die einfach außen vor lassen, dann haben wir einmal ein Problem mit Integration, aber wir haben auch ein Potenzial, was wir einfach nicht heben.
Ja. Mhm. Muss man, wenn man von Potenzialen heben spricht, nicht auch sportlich irgendwie in Vorkasse gehen, damit ich überhaupt irgendwie sagen kann, komm zum MSV, und dann sagen die Leute, ja, bin ich letzte Saison einmal gewesen, haben, weiß ich nicht, so und so viel gegen XY verloren, Stimmung war danach auf dem Tiefpunkt, oder aber die Leute sagen, ja, ich bin beim letzten Heimspiel gewesen und hab Pfefferspray im Auge gehabt. Also, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das ist schön und gut, wenn man sagt, es gibt verborgene Potenziale, und ey, seid doch, wie wär's, wenn ihr auch das Zebra im Herzen trägt, neben dem Löwen von Galatasaray, aber da sagen die doch, ja, aber ich mach mich doch auf dem Schulhof oder sonst wo, da gebe ich mich der Lächerlichkeit preis, weil ich jetzt sage, ich bin jetzt auch MSV-Fan.
Genau das ist ein Problem, Schulhof. Wir holen die Kinder auch nicht ab. Da laufen viel mehr in Bayern München, Borussia Dortmund,
so Schalke-Trikot
rum, als im MSV Duisburg.
Ja.
Wir müssen da natürlich auch vermitteln, dass es geil ist, so ein MSV-Trikot zu machen. Das ist ein Prozess. Das werden wir nicht dieses Jahr erreichen oder im nächsten Halbjahr erreichen, sondern das ist ein Prozess, an dem kontinuierlich gearbeitet werden muss. Und natürlich hilft sportlicher Erfolg. Wenn wir übernächste Saison in der 5. Liga spielen würden, dann wird's schwierig. Aber ich bin da total von überzeugt, dass wir innerhalb der nächsten 2 Jahre zumindest, eigentlich glaube ich tatsächlich an einen direkten Wiederaufstieg, auch wenn die Statistik was anderes zeigt.
Mhm.
Die anderen haben da wahrscheinlich auch dran geglaubt, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn wir mit alle an einem Strang ziehen, glaube ich, dass es gelingen kann, auch den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Spätestens im Jahr danach muss es passieren. Das ist auch eine klare Zielsetzung.
Mhm. Ist das die größte Baustelle beim MSV Duisburg? Die Mitgliederzahl, die Sichtbarkeit in der Stadt, oder was würdet ihr als ernsteste, als größte Baustelle beim Spielverein identifizieren als Vorstandsteam?
Also ich glaube, dass wir in der Vergangenheit immer wieder ein Problem hatten, die Lücken, die wir in dem Lizenzierungsverfahren haben oder in dem Einsammeln von Geldern zu machen, zu spät geschlossen haben. Mhm. Wir hatten in der kritischen Phase, wo die Spieler verpflichtet werden, das ist dann so Januar, Februar, eigentlich das Budget des nächsten Jahres nie klar.
Mhm.
Sondern dann fing eigentlich der Lückenschluss erst an und das Geld wurde eingesammelt. Ich glaube, das wird ein ganz wesentlicher Punkt sein, dass wir frühzeitig eine Planungssicherheit herstellen können, die auch dem sportlichen Leiter, Michael Preetz in diesem Falle, frühzeitig erlaubt, die entsprechenden Schritte zu machen.
Wollt ihr da denn als Vorstandsteam überhaupt Einfluss drauf nehmen? Wir haben uns ja schon mal nach eurer geplatzten ersten Vorstellung unterhalten, und da sagtet ihr mir schon, in dem Dreierteam, das ihr damals wart, uns ist es eigentlich wichtig, uns als Vorstand aktiv aus Entscheidungen in der Geschäftsstelle, also beim KGAA, rauszuhalten.
Richtig. Geschäftsführung beinhaltet ja das Wort Führen der Geschäfte. Das muss unabhängig von der jeweiligen Person die Geschäftsführung wahrnehmen. Die müssen Entscheidungen treffen und fällen, wie es auch nicht nur beim Fußball, sondern in normalen Gesellschaften so ist. Es ist immer schön, dass die Geschäftsführung auch seinen Eigentümer, in dem Fall den MSV e.V., frühzeitig über seine Entscheidung informiert. Wir müssen als Vorstand Leitplanken setzen, ab welchem Punkt wir zwingend eine Mitentscheidung treffen wollen oder eine Vorabinformation haben wollen. Diese Leitplanken werden wir setzen, aber innerhalb der Leitplanken muss und kann sich die Geschäftsführung völlig selbstständig bewegen.
Also tatsächlich eher diese weniger aktiv mitgestalten im operativen Bereich und mehr Gesellschafter sein, die Kontrollfunktion wahrnehmen.
Auch Gesellschafter gestalten ja sehr aktiv. Das wollen wir natürlich tun. Wir haben vorhin über die Mitglieder gesprochen. Also, wobei das ist natürlich alles sehr,
man muss
sehr
es ein bisschen trennen. Ja.
Aber wenn wir jetzt über Marketing sprechen und wenn wir über Sponsorenbetreuung sprechen, wo wir gerade schon gehabt haben, das ist natürlich schon eine Zwitterposition. Ja. Auch ein Christian Koke wird das tun. Das heißt, da muss man auch einen gemeinsamen Weg finden, der praktikabel und umsetzbar ist.
Da reden wir ja auch schon von den, ich sag mal, ja, den Stärken, die jeder Einzelne im Team irgendwie anderen auch mit einbringen muss, um den Dampfer auf diesen Weg zu bringen, sag ich mal. Wenn du das jetzt mal kurz einordnen würdest, von diesen vier Namen, abgesehen von dir, also Kai-Uwe Otto, Andreas Tappe, Jörg Dahms, kannst du das so ein bisschen aufdröseln? Wer da für welchen Bereich so zuständig?
Grob,
so dass man halt zumindest mal sagen kann, mit den drei Namen kann ich jetzt so ein bisschen was anfangen und die wären auch die richtigen für diese Position.
Ja.
Boah, Nils, ey.
Ey, was?
Eigentlich wollten wir hier nur ganz entspannt über Fußball quatschen und jetzt...
Politik. Ja, aber so ist es beim MSV. Wir sind hier ja nicht in Sinsheim.
Nee, aber weißt du, was ich immer mache, um abzuschalten?
Du guckst dir die Kopier- und Drucksysteme von Bürosysteme Lilienthal an?
Ja, genau. No politics, just Bürosysteme.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Also... ganz grundsätzlich gilt, das werden keine Mauern zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen sein, sondern wir sehen uns als gleichwertiges Team. Nichtsdestotrotz haben wir über jeden so eine Überschrift gesetzt.
Ja.
Das ist für Andreas Tappe NLZ und Social Media und Marketingauftritte. NLZ ist, glaube ich, sehr einfach erklärbar, ist da jetzt schon verwoben, auch über die Physio.
Ja.
Er kennt sich da aus. Liegt ihm auch sehr am Herzen, und zwar nicht nur die Profimannschaft, sondern alle anderen Bereiche im Wesentlichen auch. Kai-Uwe Otto ist, glaube ich, in der Stadt auch bekannt als Kommunikator, als Mann, der viele Leute mitreißen kann.
Ihm stehen Strumpfhosen.
Ihr müsst es natürlich auflösen.
Und,
also für Leute,
und rote Schuhe.
Gut.
Federn.
Gut, jetzt langsam könnte man drauf kommen, aber ich, der selber gar kein Karnevalist ist, er war mal unser Karnevalsprinz hier in Duisburg.
Das ist korrekt.
Das ja. ist so.
Er hat heute, also zumindest nicht sichtbar, er hat heute offensichtlich keine Strumpfhosen getragen. Es gab allerdings eine Session, in der er Karnevalsprinz war und dann natürlich auch mit dem Ornat unterwegs war und dementsprechend gekleidet war. Deshalb dieser kleine, man möchte fast sagen, Insiderwitz am Rande, klar.
Ja. Nein, aber KU ist extrem offen gegenüber Menschen, sonst wird man auch kein Karnevalsprinz im Übrigen. Aber Mitgliedergewinnung, Mitgliederbetreuung ist sicherlich eine Hauptaufgabe von KU. Als Vorstand werden wir gemeinsam übrigens auch da was tun. Ich finde es eine Katastrophe und ich kenne es jetzt aus mehreren Fällen, wenn ein Mitglied beim MSV kündigt, gibt es keine Reaktion.
Also keine Bestrebung, die Kündigung vielleicht doch noch zu verhindern, oder was meinst du?
Die wird einfach zur Kenntnis genommen. Da sind wir als Vorstand gefragt. Wir müssen doch, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir drehen das und bleibt doch Mitglied. Mhm. Aber zumindest müssen wir doch mal die Gründe lernen, warum er denn austritt.
Ja.
Wenn dann der Grund kommt, ja, sorry, ich bin nach München gezogen, ich kann sowieso nicht mehr hin, dann ist das okay.
Ja.
Aber meistens sind die Gründe andere.
Also wirklich Daten erheben dazu. Warum verlassen Zebras den Stall sozusagen?
Genau.
Aha.
Und ich befürchte, dass da ein großer Teil einfach unzufrieden ist. Und da muss man dann dran arbeiten. Aber nochmal, da müssen wir auch mit den Menschen sprechen. So, jetzt haben
Jörg Dahms hätten wir noch.
Jörg Dahms ist natürlich für uns auch die Speerspitze am Niederrhein. Er wohnt in Goch, ist da auch verwoben, ist aber auch ein guter Unternehmer, der sehr viel sportliche Kontakte und Netzwerke hat, nicht nur über den Fußball. Sein Sohn spielt profimäßig Basketball. Insofern glaube ich, kann er uns in diesem Netzwerk auch weiterhelfen und weiterbringen.
Die Idee hinter Jörg Dahms ist aber vielleicht, und ich möchte auch nicht zu sehr vorgreifen, aber wenn jetzt die Leute sagen, gut, wir haben jetzt hier drei Leute, echte Duisburger, einen Kleverjungen mit Jörg Dahms, da würden vielleicht die einen oder anderen sagen, Nachtigall, ihr könnt hier trapsen, hier geht's doch um Geld. Fragezeichen.
Bei uns allen geht's um Geld.
Ja, also, aber...
Nicht für uns, sondern letztendlich als Multiplikatoren bei den Sponsoren um Geld einsammeln. Das gilt für Jörg Dahms genauso wie für mich oder Kai Uwe oder auch Andreas Tappe.
Aber quasi, wir hatten es in einem Pressegespräch auch schon mal angeschnitten, es gab jetzt dann mit der Triopt GmbH, die Jörg Dahms ja als Geschäftsführer leitet, gab es jetzt keine konkreten Verhandlungen, wie es monetär dann aussähe.
Nein.
Aber, das müssen wir sagen, es war gerade ein Thema im Pressegespräch und da muss man erstmal sagen, dass Jörg Dahms da offen geantwortet hat. Mhm. Jörg Dahms war in Gesprächen mit Ingo Wald und da ging es um zwei Dinge, mögliches Sponsoring und auch den möglichen Erwerb von Anteilen. Und da geht's natürlich dann ganz schnell und ich kann alle Leute verstehen, die da skeptisch werden in die Richtung, dass die 50+1 Sensoren angehen, wenn man die Vermutung aufkommen lässt, naja, wenn jetzt da ein Sponsor auch möglicherweise noch Anteile, ein mögliches Vorstandsmitglied dann auch noch Anteile kauft, dann ist es ja mit der Einflussnahme so eine Sache. Kannst du das entkräften? Kannst du diese Skepsis, die dann sofort aufkommt, entkräften, Thomas? Also,
zum einen, 50+1 Regelung haben wir in der Satzung festgeschrieben, dass eine Abweichung der 50+1 Regelung eine 75-prozentige Mehrheit der Mitglieder absolut notwendig macht. Wenn 75% der Mitglieder den tragen würden, dann muss aber schon großer weißer Ritter sein, der da kommt. Dann ist es so, wenn die dann das nicht mittragen, dann steht das überhaupt nicht zur Debatte. Also für mich steht die Diskussion 50+1 so, wie sie in der Satzung ist. Wenn wir eine Dreiviertelmehrheit dafür kriegen, ist gut. Ich sehe den aber auch nicht, um ehrlich zu sein, den großen weißen Ritter.
Jetzt muss man sagen, das Gespräch zwischen Jörg Dahms und Ingo Wald hat stattgefunden, bevor er in euer Team ist. Da ging es um Sponsoring, da ging es um die Möglichkeit, Anteile zu erwerben. Jetzt ist er bei euch im Team. Ist damit für Jörg Dahms das Thema Sponsoring, Anteilserwerb auch erstmal wieder vom Tisch und er konzentriert sich auf die Tätigkeit als Vorstand möglicherweise oder wie regelt ihr das?
Also die Vorzeichen der beiden Gespräche zwischen uns und Ingo Wald waren sicherlich unterschiedlich. Mhm. Bei Ingo Wald ging es um das finanzielle Engagement. Bei uns ging es sehr viel mehr um inhaltliche Geschichten und über Geld haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm. Natürlich erwarte ich, dass ein Jörg Dahms als Sponsor, wie die Renos, wie die Pape-Gruppe, wie viele anderen auch mit auftritt. Mhm. Nochmal über Umfänge und weiterreichende Geschichten haben wir mit keinem Wort gesprochen.
Mhm. Also das Thema, wird noch einer aus dem Vorstandsteam, vielleicht aus dem möglichen künftigen Vorstandsteam Anteilseigner, ist bei euch nicht diskutiert worden?
Nein.
Okay, dann möchte ich aber auch ganz kurz, weil wir es ja angerissen hatten und ich es ja auch am Anfang mal ganz kurz in so einem Nebensatz auch reingeworfen habe, das ist ja nicht die ursprüngliche Aufstellung, die wir für die erste Presseeinladung bekommen haben. Wir müssen darüber sprechen, es tut mir leid, Thomas.
Atme tief ein.
Was ist vorgefallen? Erst wart ihr ja im Boot, war Uwe Struck ja dann auch mit im Boot.
Mit Ralf Rottmann zusammen.
Ja. Was ist vorgefallen? Könntest du das den Zuhörern mal einmal aufdröseln?
Schwierig, weil ich es bis ganz zum Ende nicht weiß und auch nicht verstehen kann. Also ich habe mit Uwe Struck schon länger Kontakt gehabt und gesagt, Mensch, kannst du dir vorstellen, mit in mein Team zu kommen? Übrigens ein Punkt, den mir Ingo Wald sehr übel genommen hat, dass ich seinen Vorstandsmitglied angesprochen habe. Er hat da lange überlegt, hat dann gesagt, ja komm, lass uns reden. Wir haben uns erst zu zweit lange zusammengesessen, haben uns dann mit dem Team zusammengesessen, dann ein weiteres Mal mit Jürgen Rottmann, haben uns inhaltlich abgestimmt. Dann war alles gut. Uwe hat auch selber dem Bürgermeister zum Beispiel mitgeteilt, so, wir sind jetzt ein Team, wir starten gemeinsam. Mhm. So, dann gab es eine zugegebenermaßen relativ unglückliche Veranstaltung beim Innenhafen, wo wir uns vorgestellt haben. Ja. Pressekonferenz war für den nächsten Tag angesagt. Und am Vormittag haben uns die beiden dann mitgeteilt, dass sie sich eine weitere Mitarbeit nicht vorstellen können.
Unglückliche Vorstellung heißt, dass ihr noch mit, dass eure Konzepte noch nicht ausgereift waren, dass eure Präsi nicht so war, wie ihr euch das vorgestellt habt.
Also zum einen war das Format, glaube ich, unglücklich. Mhm. Und ja, wir waren inhaltlich noch nicht auf jeder Ebene so sattelfest, als dass wir jede Frage auch zu 100%iger Zufriedenheit haben beantworten können.
Ja. Jetzt habt ihr euch die Zeit genommen und seid so mit dem Team in die Öffentlichkeit gegangen. Und ihr bleibt auch 4 Leute.
Ja.
Gut.
Ich würde noch direkt an eine Frage anschließen wollen. Wir hatten ja auch, das hast du auch im Vorgespräch darüber gesprochen, du als Teil dieses Teams, du warst ja schon lange Teil des MSV und viele Leute sagen, dein Name ist eigentlich auch damit mit diesem sukzessiven Abstieg irgendwie verbunden. Und wirklich was dran ändern hast, konntest du auch nicht. Wie stehst du dazu?
Also zum einen gilt in den Vorstandsgremien oder in allen Gremien auch Demokratie. Hm. Das heißt, in jedem, auch wenn es eine kontroverse Diskussion gibt, wird irgendwann auch abgestimmt und auch wenn die 3-2 ausgeht, wie geht nach außen hin die gewählte, mehrheitlich gewählte Meinung. Und zum anderen sage ich, wir haben eine Errungenschaft in den letzten 10 Jahren nach dem Chaos beim MSV mit der Folge Zwangsabstieg geschafft. Interne Diskussionen werden intern geführt und was in Vegas passiert, bleibt in Vegas.
Und das bleibt auch so.
Und das bleibt auch so.
Alles klar. Es werden aber nicht nur Gespräche intern natürlich geführt. Du hast es gerade schon angerissen. Ihr unterhaltet euch mit allen Fans. Ihr unterhaltet euch natürlich mit dem Fanclub Innenhafen, genauso wie mit den Ultras. Auch mit PGDU und Kohorte hat es schon Gespräche gegeben.
Ja.
Und nehmen wir mal das Portal als Referenz. Da wird ja gerne mal behauptet, und ich will niemandem zu nahe treten natürlich im Portal, aber ihr wisst, welche Threads ich meine. Da wird ja häufig behauptet, naja, die Ultras stehen ja erstmal eher hinter Ingo Wald als hinter möglichen anderen Vorstandsteams. Würdest du diese Einschätzung, die ja häufiger mal geäußert wird, teilen, Thomas?
Also ich glaube, sie ist nicht so schwarz-weiß, wie du sie gerade darstellst. Mhm. Ich höre durchaus auch aus den Ultras ein paar kritische Stimmen. Aber ja, es gibt eine Menge Leute bei den Ultras, die bisher zumindest treu zu Ingo Wald gestanden haben.
Wobei man die Ultras auch natürlich nicht als Einheitsbrei bezeichnen kann. Also es gibt ja nicht nur die Meinung PGDU und die Meinung Kohorte oder die Meinung Ultras MSV Duisburg.
Richtig.
Muss man vielleicht an dieser Stelle einordnen.
Ganz wichtig natürlich.
Auch nochmal sagen. Ein Kritikpunkt, den es bei vielen Fans gegeben hat in der Vergangenheit und auch immer wieder gibt, es war auch gerade in dem Pressegespräch ein Thema, der Umgang mit Sport 5. Du sagst, es ist ein großer Sportvermarkter, stellst gleichzeitig aber die Frage, man muss schauen, passt er zum MSV Duisburg?
Genau. Und zu den vertraglichen Rahmenbedingungen, die da drin stehen. Ich habe auch schon mehrmals gesagt, wir dürfen eine Funktion, die Sport 5 in der Vergangenheit hatte, nicht unterschätzen. Sport 5 hat immer ein Garantie-Marketing-Volumen im Vertrag. Dieses Garantie-Marketing-Volumen ist jetzt nicht so sky-high, als dass wir das nicht erreichen würden. Aber wir haben es in der Vergangenheit immer zu einem anderen Zeitpunkt erreicht. Mhm. Also ich mache jetzt Zahlen, die definitiv nicht stimmen. Sport 5 garantiert 100 Millionen Euro im Jahr an Marketing löst. Ich sage ja definitiv nicht stimmen.
Die finanzieren uns die Champions League, habe ich immer gefragt.
100 Millionen Euro, rein fiktiv. Jawohl.
Rein fiktiv. Zum Zeitpunkt, wo wir die Lizenzunterlagen einreichen, haben wir aber gerade 30 Millionen eingesammelt. Durch die Garantie, das ist eine harte Garantie, werden die 100 Millionen als Finanzierung garantiert. Mhm. Und wir haben dann noch Monate Zeit, Wochen Zeit, gegen diese Lücke anzukämpfen. Also Dauerkartenverkauf, Logenverkauf, Merchandising, all diese Geschichten zählen da ja rein, sind aber zum Zeitpunkt der Lizenzunterlageabgabe alle noch nicht realisiert. Das ist ein wesentlicher Punkt.
Also ein scharfes Schwert gegen die Liquiditätslücken, gegen die der MSV immer zu kämpfen hat.
Das spült ja noch kein Geld in die Kasse. Mhm. Es stellt gegenüber der DFL, beziehungsweise DFB hatten wir ja auch mal, dass wir fest mit diesen Einnahmen rechnen können.
Ja.
Und damit werden die als Einnahmen akzeptiert, auch wenn wir sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht realisiert
haben. Also kein Schwert, sondern eher ein Schild, kann man
so
sagen.
So ist das.
Mhm, verstehe.
So. Zwei weitere Punkte. Sport 5 ist ja nicht zu Unrecht der größte Sportvermarkter in Europa. Das macht man nicht, wenn man nur unerfolgreich ist.
Ja.
Daraus ziehen die natürlich ein Netzwerk, was wir als MSV im Zweifel nicht erreichen können. Also überregionale Anbieter, die zum Teil ja auch Verträge haben. Ich mache einmal Erstliga, zweimal Zweitliga und x-mal Vierte Liga. Da können wir von profitieren. Ob am Ende das Verhältnis von dem, was wir an unseren Marketing-Einnahmen abgeben und dem, was Sport 5 zusätzlich reinbringt, in der richtigen Bilanz liegt, das liegt sicherlich an der Vertragsgestaltung. Aber auch ganz anders erfolgreiche Vereine sind mit Sport 5 in diesem Bereich letztendlich unterwegs und wahrscheinlich nicht ohne Grund.
Also man muss am Ende, du betonst schon die Größe, die Sport 5 hat. Auf der anderen Seite muss man aber in Zukunft natürlich schauen, passen die Rahmenbedingungen noch?
Genau.
Lass uns noch, wenn wir gerade beim Thema Netzwerke sind, Sport 5 hat eins, aber ihr als Vorstandsteam, und ich glaube, das wird, ist jetzt ein Blick in die Glaskugel, weil wir natürlich mit den anderen Vorstandsteams noch nicht geredet haben, aber ich glaube, das wird natürlich in allen Gesprächen in den kommenden Folgen immer ein Thema sein. Wer hat das beste, wer hat das weitreichendste, wer hat das dichteste Netzwerk in Duisburg am Niederrhein? Es ist ein Kampfbegriff, den ihr heute häufig verwendet habt und du hast immer wieder betont, unser Netzwerk ist gut, nicht nur in Duisburg, sondern du hast es mit Jörg Dahms festgemacht, auch darüber hinaus. Also seid ihr euch einigermaßen sicher, dass ihr noch einige schlafende oder vielleicht zwischenzeitlich mal weggedöste Sponsoren, Investoren wieder an Land ziehen könnt?
Ich möchte dazu einhaken, ganz kurz, weil das war ja auch Thema. Es wird ja häufig immer wieder gesagt, beim Bier oder so, was ist denn, wir haben doch hier so große Firmen. Das ist ja rein nur dieses, ne, hier, da werden ja dann...
Thyssen,
Haniel, was ist denn? Ne, also ich will es gar nicht kleinreden, weil natürlich liegt der Gedanke nah, warum hier solche großen Betriebe nicht sagen, machen wir.
Ne? Aber ihr wollt, ich glaube, wir reden nicht unbedingt über Haniel oder Thyssen, sondern über vielleicht andere potenzielle Sponsoren, die man nicht mehr auf dem Schirm hatte oder die auch freiwillig vom Radar des MSV Duisburg verschwunden sind, richtig?
Also, du hast vorhin gefragt, seid ihr einigermaßen sicher? Nee, wir sind hundertprozentig sicher, dass wir eine Menge Sponsoren motivieren können, nochmal eine Schippe draufzulegen, aber auch neue Sponsoren zu gewinnen. Man darf da Karneval auch als Netzwerk nicht unterschätzen. Die Kölner Wirtschaft bricht ohne Karneval und den Beziehungsgeflechten zusammen. Die sind in Duisburg sicherlich weniger ausgeprägt, aber wir haben auch im Karneval eine Menge mittelständische Unternehmen, die bereit wären, da etwas zu tun. Wir haben sowieso eher im Fokus den Mittelstand. Ich werde Thyssen nicht überreden können, offiziell hohe Beträge zu geben, wenn die gleichzeitig 10.000 Leute arbeiten und eine Demonstration nach der anderen machen. Ja. Das wäre unseriös.
Ja.
Grillo war schon immer der Kunst sehr verwoben und sagt, Profisport mache ich nicht. Ähnlich gilt es oder galt es für Haniel. Der Mittelstand, die Handwerker, die mittelständischen Unternehmen, die wir in Duisburg in einer relativ großen Anzahl haben, die müssen abgeklappert werden und die müssen überzeugt werden. Und auch da, das ist wieder Laufarbeit. Aber ja, wir sind uns da sicher, dass wir nochmal eine gute Schippe auch in dem Sponsorenumfang drauflegen können.
Wie ist eure Verbindung zur Stadt? Wie sind eure Absprachen zur Stadt? Auch da wird sich ja auch jedes Team dementsprechend positionieren und auch versuchen, da natürlich Kontakte spielen zu lassen. Wie ist das bei euch?
Also Absprachen mit der Stadt gibt's nicht. Wir kennen natürlich die Stadtspitzen. Wir kennen also Sören Link. Wir kennen aber auch Markus Wittig. gut und nicht nur aus dem Fußball heraus, sondern wir sind ja als Duisburg, auch in Duisburg ansässige Unternehmen auf vielfacher Ebene auch mit den städtischen Gesellschaften verwoben, auch mit dem Kämmerer, mit dem Oberbürgermeister, da gibt's regelmäßige Treffen, nicht nur über den MSV. Aber wir haben im Vorfeld natürlich auch mit diesen Leuten gesprochen, um uns zumindest sicher zu sein, dass es keine Negativpunkte seitens der Stadt gegen unser Team gibt und unsere Bewerbung gibt. Die Stadt stellt sich da sehr neutral auf und sagt, ich bin die Stadt Duisburg, das ist unser MSV, wir werden alles tun, um den MSV zu unterstützen, aber wir werden keinen Kandidaten unterstützen.
Mhm. Wobei, ich habe schon das Gefühl, die Stadt hat ja Interesse daran, dass sich was verändert beim MSV Duisburg, wie jeder andere auch, oder?
Das würde ich auch so interpretieren, ja.
Also ist es doch irgendwie seltsam, dass die Stadt gar keine Präferenz hat, oder?
Naja gut.
Nein, Entschuldigung, die Stadt möchte Erfolg für den MSV Duisburg. Die wird sich nicht positionieren wollen und können hinter einem Kandidatenteam, ob Bestand oder neu, sondern da muss sie sich einfach neutral aufstellen und sagen...
Ich glaube, wir tun an dieser Stelle auch gut daran, auch nochmal zu unterscheiden, was ist denn Stadt Duisburg? Ne? Also man muss ja dann vielleicht auch zwischen der städtischen Verwaltung und zum Beispiel dem politischen Duisburg unterscheiden. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir in den Stadtrat gehen, ja, und da mal nach dem MSV Duisburg fragen, dann wirst du auch einige Stimmen hören, die sagen, nee, habe ich keine Lust mehr drauf, wir haben als Stadt genug Geld in diesen Verein gesteckt und genug Politik für den MSV Duisburg gemacht. Also, dass wir da jetzt wirklich die Trennschärfe reinbringen und zu differenzieren, was ist eigentlich Stadt im Kontext MSV Duisburg? Ich glaube, da müssen wir noch eine Halbzeit dranhängen am Ende des Tages. Wir können aber festhalten, ihr mit eurem Team seid bei der Stadt vorstellig geworden, das kann man so sagen. Du sagst es gerade schon, als wirtschaftliche Akteure tretet ihr ohnehin auch bei der Stadt auf und es hat Gespräche gegeben und relevante städtische Akteure haben durchaus auf dem Schirm, dass ihr ins Rennen geht.
So ist das, und wenn wir auf die politische Ebene gehen, auch die Verbindung zu den einzelnen Fraktionen, Fraktionsvorsitzenden, ist unabhängig von dem MSV ja auch aus einem ähnlichen Grunde gegeben. Das sind alles Mitbeeinflusser auch von städtischen Entscheidungen. Insofern muss man mit den Leuten ja auch regelmäßig in Kontakt sein.
Ja, gehen wir von der Stadtpolitik zurück in die MSV-Politik zum Schluss. Wird der Wahlkampf natürlich jetzt ein bisschen heißer, muss man sagen. Zumindest von außen betrachtet, es gibt jetzt ein neues Team, das Team Zebras.wir.zusammen ist an den Start gegangen, hat eine Homepage veröffentlicht und da sieht man auch einen prominenten Namen, und zwar ist da Bernhard Dietz mit als Berater aufgelistet im Team, nicht als Vorstandsmitglied, wohlgemerkt, sondern als Berater, und da steigt man ja im Prinzip jetzt in den Wahlkampf schon mal mit einem großen Namen ein. Thomas, als wir vorhin gesprochen haben, hast du allerdings gesagt, ich glaube nicht, dass Bernhard Dietz jetzt für ein Team bedingungslos Partei ergreift.
Ja, das Bernhard Dietz wird immer seinen MSV unterstützen, und ich bin 1000%ig sicher, und das hat er mir auch bestätigt, wenn jemand anderes seine Hilfe erfragt und nötig hat, wird er helfen.
Ja. Aber trotzdem hat man ja jetzt so eine Art, man nennt das ja heutzutage Name-Dropping, ne? Also Georg Koch hat Jörg Dahms bei euch reingebracht, sagt er, Bernhard Dietz unterstützt jetzt das Team Zebras Wir zusammen. Ist das ein relevanter Faktor am Ende des Tages? Wird man damit Stimmen ziehen?
Also sicherlich ist Bernhard eine Vereinsikone. So, wer jetzt mit wem spricht, ist, glaube ich, nicht eine entscheidende Geschichte. Nein, das wird nicht entscheidend sein. Ich spiele nächste Woche Montag das GoFus, MSV GoFus Turnier. Ich glaube, da haben wir 15 ehemalige Duisburger Spieler dabei. Die könnte ich dann auch alle aufzählen, ist aber Unsinn. Wir haben eine Menge Unterstützer. Ich nehme das Beispiel Alfred Naius, der sagt, das ist mein Verein, das ist der Verein, der mir als erstes die Chance gegeben hat. Der wird im Rahmen seiner Möglichkeiten auch immer helfen. Da gibt es eine Reihe von anderen, mit denen wir auch durchaus regelmäßig telefonieren, die sagen, wir unterstützen, wir wollen den MSV nicht in dieser Liga sehen. Und wo wir helfen können, werden wir helfen. Die aber jetzt alle aufzuzählen und damit, ich sag mal, Wahlkampf zu betreiben, fände ich persönlich zu populistisch.
Ja, ich finde, wir tun gerade in diesem Rahmen MSV Duisburg gut daran, wenn wir uns über Inhalte definieren und über eine gewisse Transparenz. Ich meine, das haben wir in den vergangenen Monaten, Tim, du und ich im stillen Kämmerlein, aber natürlich auch mit vielen Gästen schon besprochen. Trotzdem wird der Wahlkampf jetzt belebt. Ich habe jetzt einfach mal gemutmaßt, er wird heiß. Würdest du da mitgehen, Thomas?
Also erstmal finde ich es gut, dass es ein weiteres Team gibt. Das einfach zeigt, dass nicht nur ich oder wir der Meinung sind, es muss eine Veränderung geben, sondern andere auch. Und es gibt ja im Hintergrund Geplätscher, ob es vielleicht auch noch ein drittes Team gibt. Das zeigt ja nur, dass viele Menschen letztendlich das Bedürfnis haben, eine Veränderung herbeizuführen. Und man wird ja auch nicht in so einem Team, entscheidet man ja nicht im stillen Kämmerlein, sondern wird auch letztendlich von seiner eigenen Peripherie gefragt, gebeten, gedrängt. Insofern glaube ich wirklich, dass im Moment der Zeitpunkt da ist, eine Veränderung herbeizuführen. Ja, es wird jetzt ein bisschen Wahlkampf geben. Wir werden uns definitiv nicht wie im politischen Wahlkampf darauf stürzen, welche Fehler die anderen machen, sondern wir werden unsere Inhalte vermitteln und werden nicht auf alte oder neue Teams schauen, was gucken die denn, sondern wir versuchen mit uns und unseren Ideen zu überzeugen und dann, ja, schauen wir mal, ob es wirklich heiß wird. Es wird zeitintensiv.
Dein Vorstandsmitglied Kai-Uwe Otto hat gerade gesagt, wenn man für die Stadt brennt, dann muss man auch für den MSV brennen. Das sozusagen der Claim fürs Team MSV Zukunft. Thomas Maaßen als Vorstandsvorsitzender hat sich uns heute in der Streifendienst 1902 Wahlarena gestellt. Die 45 Minuten sind durch, die erste Minute in der Nachspielzeit läuft und wir werden uns in diesem Format auch strikt daran halten, dass wir für alle Kandidaten die 45 Minuten einhalten, die Fairness gebietet ist. Thomas, vielen Dank, viel Erfolg im Wahlkampf. Tim?
Ja, ich bin gespannt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, ganz unparteiisch natürlich.
Aber jedem Kandidaten.
Ganz genau.
Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche dann tatsächlich zu Teil 2 unserer großen Streifendienst-Wahl-Sondersendung. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Thomas, bis die Tage.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
Tim, gerne.
Wir sehen uns ja sowieso. Ciao, Leute.
Bis dann. Ciao, ciao.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.